wir weg. Aber Daniel hatte diesen Punkt von, bei Gott hat Zerbrochenes einen besonderen Wert. Ist etwas Besonderes, er formt uns da drin. Und Jan hat am vergangenen Sonntag über Verändere mich gesprochen. In diesem Bewusstsein zu leben, dass wir noch nicht fertig sind und dass Gott mit uns einen Weg geht, der manchmal schmerzhaft ist. Jan hatte dieses Bild vom Ton, der durchgeknetet wird, der auch mal wieder weggeworfen wird, neu genommen wird, durchgeknetet wird, damit Verunreinigung rauskommt. Damit am Ende, und das ist Gottes Ziel mit uns, etwas Wunderbares, etwas Schönes, etwas Einmaliges daraus wird. Alles Gebete, die tief in unser Innerstes vorstoßen. Und das zu beten, ist wirklich mutig, weil damit lässt man sich auf etwas ein, auf einen Prozess, den Gott mit einem geht und lässt Gott nicht außen vor. Ich finde diese Predigtreihe, diese Gebete, finde ich wirklich herausfordernd, weil sie so weggehen von diesen Gebeten, beschütze mich, segne mich, lass mein Leben rundlaufen, versorge mich. Alles Gebete, die auch ihre Berechtigung haben, aber sie haben irgendwie einen anderen Fokus. Diese Gebete laden Gott ein, tief in mir etwas zu bewirken. Es ist die Freigabe an Gott, Gott, tu etwas in mir. Was auch immer du mit mir vorhast, welchen Weg du auch mit mir gehst, ein Weg, der vielleicht tief und schwer ist. Du hast die Erlaubnis dafür. Diese Gebete sind mutig. Und in unserer DNA als Kirche, also die Werte, die uns besonders wichtig sind, so Kernwerte, haben wir uns dazu entschlossen, mutig zu sein. Das soll eine prägende Charaktereigenschaft dieser Kirche sein. Dort haben wir gesagt, wir sind mutig. Wir erwarten Gottes Wirken und trauen ihm Großes zu, weil er uns einbeziehen will. Lassen wir uns herausfordern und wagen mutige Schritte. Nicht unser Sicherheitsbedürfnis, sondern Gottes Wille bestimmt unser Handeln. Die größten Kapitel der Geschichte beginnen immer mit einem Risiko und das Gleiche gilt auch für die Kapitel meines Lebens, für die Kapitel, die wir hier als Kirche gemeinsam schreiben. Wir können Gottes Ruf nicht groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren eigenen Ruf auch zu riskieren. Und dieses Risiko einzugehen, hängt immer mit Mut zusammen. Risiko und Mut gehört zusammen. Als Kirche wollen wir nicht auf Nummer sicher gehen, das ist das eine. Gleichzeitig wollen wir auch nicht irgendwie einen irgendwie gearteten christlichen Nervenkitzel betreiben. Darum geht es nicht, sondern wir wollen sagen, Gottes Wille soll unser Handeln bestimmen. Und Gottes Wille kann manchmal für uns dumm aussehen. Noah zum Beispiel, schauen wir mal in der Bibel rein, da gibt es viele Menschen, die sahen irgendwie dumm aus. Ein Noah, der mitten in der Wüste anfängt, ein Boot zu bauen. Eine israelitische Armee, die sah ziemlich dumm aus, als sie versucht hat, mit Posaunen eine Stadt einzunehmen und um Jericho herummarschiert ist. Ein Hirtenjunge namens David sah, glaube ich, ziemlich dumm aus, als er eine Schleuder genommen hat und damit auf den Riesen losgegangen ist. Die Weisen aus dem Morgenland sahen wahrscheinlich auch nicht besonders klug aus, als sie irgend so einem Stern nach Timbuktu gefolgt sind. Und Petrus steigt mitten auf einem See aus dem Boot aus, wo kein Steg war, kein Stein, keine Insel. Der sah dumm aus. Und auch Jesus sah nicht besonders gut aus, als er eine Dornenkrone auf dem Kopf hatte. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Noah wird vor der Flut gerettet, die Mauern von Jericho stürzen ein, David schlägt Goliath, die Weisen aus dem Morgenland finden den Messias, Petrus läuft auf dem Wasser und Jesus wird zum König der Könige gekrönt. Ich möchte mutig sein, ich möchte mich von Gott herausfordern lassen, ein Risiko, ein Wagnis einzugehen. Ich möchte das tun, weil Gott derjenige ist, der ruft. Als Kirche möchten wir mutig sein und das beginnt damit, dass mehr und mehr ein jeder von uns mutige Gebete spricht. Dass wir mit Gottes Wirken rechnen. Sich von seinem Handeln einbeziehen zu lassen. Gott handelt schon und die Frage ist, lasse ich mich in diesen Plan einbeziehen oder bleibe ich außen vor? Das heißt, mich in Gottes Plan einbeziehen zu lassen, an manch einer Stelle meine Komfortzone, mein Sicherheitsbedürfnis zu verlassen, um mich Gott anzuvertrauen. Mein Bedürfnis nach Sicherheit, meine Sorge, am Ende vielleicht dumm dazustehen, das abzulegen, sodass Gottes Wille mein Leben bestimmt. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Heute geht es ums vierte Gebet. Hört man das? Ja? Ja, ich kann auch schreien. Das vierte Gebet. Und dieses Gebet heißt, sende mich. In diesem Gebet geht es um Bereitschaft, um meine Bereitschaft oder auch um meine Verfügbarkeit für Gott. So, wenn Menschen kommen und für sich beten lassen möchten, dann sind das in erster Linie Gebete, in denen Gott etwas für uns Menschen tun soll. Für uns oder für unsere Freunde, für unsere Familie. Wir möchten, Gott tu etwas für uns. Und das ist völlig okay. Und wir lieben das, gemeinsam zu beten, Dinge zu Gott zu bringen, füreinander da zu sein. Aber das mutigere Gebet zu, Gott, könntest du dieses oder jenes für mich tun, ist doch, Gott, was kann ich für dich tun? Wo ist dein Handeln und wo willst du mich einbeziehen? Gott, ich bin dein Diener. Ich möchte für alles, zu dem du mich rufst, bereit sein. Ich möchte für dich zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Ich glaube, Gott kann dieses Gebet nutzen, um dein Leben in die unterschiedlichsten Richtungen verlaufen zu lassen. Vielleicht bringt er dich tatsächlich in eine andere Stadt, vielleicht sogar in ein anderes Land. Soll passieren, hat man schon mal gehört. Vielleicht offenbart dir Gott irgendeine Berufung, die alles, was dein Denken bisher so vorgesehen hat, völlig übersteigt oder ganz in eine völlig andere Richtung geht. Vielleicht bewegt er dich auch dazu, genau da zu bleiben, wo du gerade bist, obwohl du eigentlich weg wolltest. Vielleicht ruft er dich, um irgendwo zu dienen. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und dieses Gebet aus tiefstem Herzen sprechen, ist das ein unglaublich mutiges Gebet, weil es bedeutet, Kontrolle, Selbstbestimmung abzugeben. Das hört sich erstmal dumm an, oder? Warum sollte ich die Kontrolle meines Lebens abgeben? Warum sollte ich so etwas tun? Aber Gott ruft Menschen, Gott bezieht Menschen immer und immer wieder in seinen Plan mit ein. Das ist sein Prinzip und wenn wir in die Bibel reinschauen von Anfang bis Ende, dann sehen wir, dass Gott Menschen ruft. Es meint, dass Gott Menschen zu Menschen spricht, er sich führt, dahin etwas zu sagen, etwas zu tun, irgendwo hinzugehen, jemanden zu ermutigen, die Wahrheit auszusprechen. Denn Gottes Prinzip, und das war damals so und es ist heute so, Gott wird diejenigen rufen, die ihn kennen, um etwas zu tun, was er getan haben möchte. Das ist Gottes Prinzip. Gott wird diejenigen senden, die ihn kennen. Er wird diejenigen zu sich rufen, und wird sie aussenden für die Dinge, die er getan haben möchte. Aber die Reaktion auf Gottes Ruf kann ganz unterschiedlich sein. Die ist bei uns, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich und auch von Situation zu Situation ganz unterschiedlich. Aber auch schon in der Bibel sind die Reaktionen auf Gottes Ruf unterschiedlich. Und wir wollen uns mal drei Reaktionen auf Gottes Ruf anschauen. Wie Menschen, die einen Ruf von Gott gehört haben, reagiert haben. Die erste Reaktion auf den Ruf Gottes finden wir bei Jona. Dort könnte man eigentlich überschreiben, dass ein Jona, der ja als Prophet Gottes galt, sagt, ja Gott, hier bin ich, aber ich gehe nicht. In Jona 1, Vers 2 heißt es, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Kennst du solche Erlebnisse? Du fühlst dich herausgefordert, etwas zu tun, vielleicht etwas zu sagen, jemandem zu helfen. Und du sagst, ja, hier bin ich Gott, so grundsätzlich, aber nicht heute. Ich gehe nicht. Nö, passt mir gerade nicht in den Plan. So, wenn du jetzt gefragt werden würdest, ich mache ein kleines Interview und ich frage dich mal, so willst du grundsätzlich den Willen Gottes tun? Dann gucken wir nochmal die Lieder an, die wir vorhin gesungen haben. Wird vermutlich jeder oder die meisten von uns sagen, na klar, er muss nur laut genug sprechen. Aber das Ding ist, Gott brüllt nicht. Gott redet manchmal oder häufig sehr, sehr leise. Sehr leise, sehr behutsam und möchte dich einbeziehen. Weil er dich nicht überfallen will, sondern er möchte dich einbeziehen auf Grundlage von Freiwilligkeit. Und dann kommen nämlich diese kleinen Momente, diese scheinbar leise Stimme hinterm Ohr, der Gedankenblitz, der dir sagt, hey, beug dich doch mal zu dem Menschen, der da vor dem Geschäft sitzt und bettelt runter und nimm dir mal kurz Zeit. Und du hast noch 10 Meter bis zur Tür und denkst, ich habe hier 2 brüllende Kinder im Wagen, ich bin froh, wenn ich einen Einkauf überlebe. Und der nicht hinterher voll ist mit Toastbrot und Nutella und keine Ahnung was und alle Leute mich dumm angucken, ich habe genug Stress und hinterher habe ich eh noch einen Termin. Und dann denkst du, ja, eigentlich sollte ich es tun, tue ich es nicht und die Tür geht auf und du bist drin und die Situation ist eh vorbei. Ja, nicht jede Not ist ein Auftrag, aber kennst du solche oder ähnliche Momente, wo es in deinem Kopf hin und her geht? Eigentlich sollte ich, aber es passt einfach gerade nicht. Ich glaube, dass wir als Jesus-Nachfolger in solchen Situationen sind und dass wir solche Situationen auch kennen, erleben und unsere Reaktion gar nicht immer so viel anders ist als die von Jona. Ich meine, man denkt, oh Jona, du hast so einen Auftrag gekriegt. Mann, das ist wie das Flugzeug mit dem Banner. Gott spricht zu dir, wenn mir sowas passieren würde. Hey, Jona sollte in eine Stadt gehen, die hätten ihn gelyncht. Also so easy peasy war das nicht. Und Jonas Reaktion durchaus verständlich, nicht unbedingt dahin zu gehen. Hier bin ich, aber nicht heute, Gott. Gerne an einem anderen Tag. Wenn mir das in meinen Terminplan auch gut reinpasst, dann will ich wohl gehen. Hier bin ich, aber nicht heute. Die zweite Reaktion, die zweite Möglichkeit, auf Gottes Ruf zu antworten, finden wir bei Mose. Seine Reaktion war, hier bin ich, sende jemand anderes. Sende meinen Bruder. Das ist einfach nicht die Berufung, die zu mir passt. Lesen wir mal in 2. Mose 3, Vers 10, da heißt es, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Ich meine, Moses Reaktion hätte sein können, ja, yeah, Gott, du hast den Richtigen rausgesucht. Ich weiß Bescheid, wie es geht. Ich habe eine gute Ausbildung am Königshof erhalten. Ich habe 40 Jahre irgendwie Schafe gehütet. Habe ich mir Gedanken drum gemacht. Ich habe den Plan, ich habe die Strategie. Gott, du bist bei mir an der richtigen Stelle. Nee. Moses Antwort war, hier bin ich, sende jemand anderes, weil ich kenne auch alle meine Defizite. Ich bin ein schlechter Kommunikator. Also ich weiß zwar, okay, das Volk, das muss dringend aus der Sklaverei befreit werden. Irgendwie bin ich ja auch schon aktiv geworden, ein bisschen was habe ich ja auch gemacht, aber ich bin ein schlechter Kommunikator. Ich gehe doch nicht zum Pharao, ich kann eigentlich gar nicht reden, Gott. Das ist nicht mein Ding, das kann gar nicht meine Berufung sein, weil es passt nicht zu mir. Ich habe Sprachprobleme. Wer bin ich denn? Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht talentiert genug. Jemand anderes wird es besser hinbekommen als ich. Und ja, so drauf geschaut, dann könnte man sagen, ja, Mose, okay, also theoretisch hätte es auch jemand Besseres gegeben. Aber nein, Gott möchte genau Mose dazu berufen. Genau Mose in seinem Plan mit einbeziehen. Aber Mose sagt, hier bin ich, sende jemand anderes. Ich bin nicht die richtige Person. Und wie leicht passiert auch uns das? Da, wo wir vielleicht diese kleine Anfrage von Gott hören, wo Gott uns senden möchte, uns in sein Handeln einbeziehen will und ich denke, Gott, du kannst besser jemand anderes dafür gebrauchen. Hey, da sind Leute, die sollten das geben, was gerade benötigt ist. Die haben vielleicht eh mehr Geld als ich, warum sollte ich jetzt noch die letzten 5 Euro, die ich in der Tasche habe, dafür geben? Ich werde nicht gehen. Mein Terminplaner, Gott, echt, du kennst den. Der ist voll genug. Warum sollte ich mir das jetzt auch noch aufbürden? Da gibt es diese Studenten, die haben eh Zeit genug. Oh, alle Studenten so, ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Die anderen sind besser ausgestattet. Die sind begabter. Gott, ich bin hier für dich, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich habe. Aber zu diesem Auftrag nimm bitte jemand anders. Vielleicht sehen wir die Not in irgendeinem Team und werden immer und immer wieder mit konfrontiert und sehen vielleicht auch irgendetwas hier in der Kirche und hören diese kleine Stimme, aber denken genau das, das ist nicht meine Begabung. Außerdem habe ich keine Zeit, das passt bei mir einfach gerade nicht rein. Ja, nicht jede Not ist ein Auftrag, auch das stimmt wieder, aber wenn dir da so Dinge immer und immer wieder begegnen, dann sprich doch mal mit jemandem drüber, ob es vielleicht doch das Ding ist, wo Gott dich gerade hineinberufen möchte, wo Gott dich senden möchte. Obwohl es für dich nicht so logisch erscheint. Hey, weil Gott auch in dem, was du tust, etwas mit dir und in dir vorhat. Es geht Gott nicht darum, dass irgendetwas getan wird. Dann könnte er einfach seine Engel schicken oder wird selber das selber machen. Nein, Gott geht es in dem, was ich tue, darum, was er in mir tut. Und deswegen möchte Gott genau mich einbeziehen. Wir trauen uns viele Dinge selber nicht zu, aber Gott beginnt mit uns, einen Weg zu gehen. Ich weiß, als ich in der Oberstufe war, da kam mein damaliger Pastor zu mir und es ging so Ende 13. Klasse und dann war die Frage, okay, was machst du denn jetzt? Und da meinte er, ah, Jürgen, vielleicht solltest du zumindest die Option überlegen, ein Jahr auf die Bibelschule zu gehen. Und ich habe gedacht, was soll ich da denn? Ich meine, Pastor will ich nicht werden. Jeden Sonntag da stehen und den Leuten irgendwas erzählen, sich jeden Sonntag was aus den Fingern zu saugen. Hey, Kommunikation ist nicht mein Ding. Lass es. Ich habe es nicht getan. Und ob es falsch oder richtig war, ich glaube, es war gut, dass ich Lehrer geworden bin, habe vieles gelernt. Aber am Ende geht doch Gott immer wieder seine Wege. Und vielleicht kannst du jetzt auch sagen, ah Jürgen, nee, steht doch mal besser auch nicht. Vielleicht sagst du auch anders, ist mir auch egal, was du da sagst im Moment, weil die Frage ist, wozu fühle ich mich von Gott an der Stelle berufen und welche Leute, ich mache zu viele Exkurse, ich hoffe, ihr habt den Punkt verstanden, was ich sagen wollte. Manchmal ist es so in unserem Leben wie bei Mose. Wir glauben, das ist nicht unsers. Der andere, der kann das doch viel besser, der ist viel begabter, der hat viel mehr Zeit, der hat viel mehr Ressourcen, genau das zu tun, was getan werden müsste. Und ich würde es ihm gerne auch sagen. Aber Gott möchte dich dazu rufen, weil er mit dir und an dir sein Werk tun will. Und nun die dritte Möglichkeit, wie wir auf diesen Ruf von Gott antworten können. Und die dritte Reaktion finden wir bei Jesaja. Und die ist echt heftig, finde ich. Da heißt es in Jesaja 6, Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Was wäre meine Reaktion? Also ich mag es strategisch vorzugehen. Gott, kannst du mir kurz den Auftrag darlegen? So auf dem DIN A4 Papier, das wäre gut. Dann weiß ich, was Sache ist, dann kann ich das abschätzen. Vielleicht sagst du mir noch, was am Ende auch für mich dabei rausspringt. Bin ich gut versorgt, so Rentenversicherung und wie ist das Wetter da hinten? Kannst du mir das nochmal kurz? Aber all das finden wir in Jesajas Reaktion gar nicht. Sondern, ihr habt schon weitergelesen, seine Antwort war sehr, sehr einfach und war eigentlich ein Blankovertrag, den er Gott hingelegt hat. Hier bin ich. Sende mich. Gott, wenn du rufst, wenn du derjenige bist, der rufst, dann will ich gehen. Nicht, wenn irgendjemand anders ruft. Wenn du derjenige bist, Gott, der rufst, ich werde gehen. Was auch immer damit zusammenhängt, egal, Blankovertrag, kannst du reinschreiben, was du willst, Gott. Wenn du derjenige bist, dann werde ich gehen. Hier bin ich, sende mich. Hey, der hatte Mut. Jeder Berater, jeder Coach würde ihm sagen, hey, das ist dumm, was du tust. Du musst es vorher klar haben, du musst es abchecken. Niemand von uns, und dem würde ich auch niemandem zu raten, wird zu seinem Arbeitgeber geben und sagen, du, ich arbeite für dich, kannst du mich nachts um 3 anrufen, ich komme, ich mache alle Arbeiten, was ich verdiene, du, vertraue ich dir, Urlaub und so. Nee, würden wir nicht machen. Aber hier ruft ja jemand anderes. Jesaja sagt, Herr, sende mich, du bist mein Herr. Da steckt schon etwas von seinem Verständnis drin, wer Gott für ihn ist. Ich bin bereit zu gehen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die du dir vielleicht auch stellen magst heute Morgen ist, bin ich bereit, so ein Gebet zu sprechen, Gott so eine Antwort zu geben, so einen Blankovertrag hinzulegen. Zu beten, hier bin ich, Gott, ich bin bereit, ich bin absolut verfügbar für dich. Du hast die Erlaubnis, mich jederzeit zu unterbrechen. Gott, wenn du willst, dass ich irgendwo hingehe, ich will gehen. Wenn du willst, dass ich aushalte, ich will bleiben. Wenn du willst, dass ich jemand etwas sage, ich werde es sagen. Wenn du willst, dass ich etwas weggebe, etwas von meiner Zeit, meinen Ressourcen, von meinem Geld, ich will es geben. Wenn du rufst, dann will ich es tun. Komplett verfügbar sein für dich. Ich bin dein Diener, hier bin ich, sende mich. Ob Gott dieses Gebet wohl ernst nimmt, ob Gott mit diesem Gebet wohl irgendetwas anfangen wird, ob Gott durch dieses Gebet wohl etwas in deinem Leben bewirken wird oder ob Gott sagt, oh, okay, lege ich mal beiseite. Nein, Gott will doch in dir und durch dich sein Werk tun. Aber wie kommt man denn überhaupt dahin? Also ich meine, wer würde ernsthaft... Wir singen das und das ist gut, das ist eine Willenserklärung und wir können jetzt alle sagen, ja, natürlich würde ich das auch beten. Ich will den Willen Gottes tun, so pauschal gesagt. Ist ja gut. Wenn man Christus-Nachfolger ist, dann will man das machen. Aber dann so die kleinen Situationen. Für mich ist das so ein Punkt von, hey, ich würde mein Leben geben für meine Kinder. Wenn irgendetwas wäre, ich würde es sofort tun. Aber nehme ich mir im Alltag die Zeit für sie? Ich kann so eine pauschale Aussage machen, aber wenn es dann drauf ankommt, ein bisschen Lebenszeit zu geben, kriege ich das denn umgesetzt? Gott, wenn du mich rufst, ja, wenn du mit dem Flugzeug, mit dem Banner kommst und da steht drauf, tu das, dann mache ich das. Aber mache ich auch dieses kleine? Gebe ich Gott diesen Blankovertrag, wenn du mich unterbrichst, wenn du etwas von mir willst, dann gehe ich, dann tue ich das, dann mache ich das, weil du derjenige bist. Was braucht es dafür, um das tief in seinem Herzen überhaupt sagen zu können? Warum konnte Jesaja das sagen? Und ich finde, man kann in den Versen davor 3 Punkte rausfiltern, die so diese Grundlage bilden, warum Jesaja das überhaupt sagen konnte. Da heißt es in Jesaja 6, Vers 1. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Jesaja sah den Herrn. Er hatte eine echte Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. Er ist Gott wirklich begegnet. Er hat etwas von seiner Majestät, von seiner Herrlichkeit gesehen. Der Text beschreibt es dann weiter, dass Engel den lebendigen Gott anbeten, ihn loben und rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Also Jesaja hat sogar einen Blick in diese himmlische Welt, was vielleicht für den einen abgefahren klingt, für den anderen nach einem schönen Bild, wie auch immer, aber das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, Jesaja hat den Herrn gesehen. Er hat diese Gottesbegegnung und die muss nicht völlig abgefahren sein, total abgespaced und du bist im 7. Himmel und keine Ahnung was, sondern das kann eine ganz normale Situation, eine scheinbar ganz normale Situation sein in meinem Leben. Da, wo ich durch den Wald spaziere, dort, wo ich mit dem Auto fahre, dort, wo ich vielleicht im Gottesdienst sitze, aber ich habe diese Gottesbegegnung. Ich sehe etwas von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit und das ist nicht unbedingt was als Bild von meinem Auge dahin fliegt, sondern was tief in meinem Herzen passiert. Etwas an Erkenntnis von Gott. Jesaja hatte das und ich glaube, um dieses Gebet aus tiefstem Herzen sprechen zu können, hier bin ich, sende mich, braucht es das. Das ist die Basis. Wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht eine Idee davon habe, wer Gott ist, wie sollte ich so etwas beten können, dann denke ich, da ist ein Arbeitgeber, der wird mich am Ende ausnutzen. Nein, wenn ich etwas von Gottes Herrlichkeit, von Gott selbst erfahren, erlebt habe, bringt es mich dazu, so etwas überhaupt beten zu können. Das Zweite, was wir bei Jesaja sehen, er hat ein echtes Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit. Bei Jesaja finden wir diesen Punkt, in Vers 5. Dort heißt es, mir wird es furchtbar ergehen. Er hat eine Selbsterkenntnis. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jesaja hat diese Erkenntnis. Ich bin ein schlechter Mensch. In der Gegenwart Gottes wird ihm bewusst, dass dort ein heiliger Gott ist und bei all dem, was er vielleicht Gutes getan hat und an netten Vorsätzen hat und dass er auch nett zu seiner Oma war und zu den Menschen um sich herum, wird ihm bewusst, in dieser Gegenwart Gottes, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Mensch, der Schuld auf sich geladen hat und in der Gegenwart dieses Gottes nicht bestehen kann. Wir sprechen ja gerne davon, hey, das ist ein Guter. So als Daniel letztens bei uns zu Hause war und Maya war so ein bisschen, also meine Tochter am Rumfrenbeln und hatte so das da, dann habe ich so gesagt, ja, das ist ein Guter. So, man, das ist ein Guter, das spricht man so, und Daniel ist ein richtig Guter. Aber die Bibel sagt, da ist kein Guter. In Gottes Augen ist ein jeder Mensch, der nicht Christus hat, ein Sünder. Und das hat nichts mit deinem Gutsein zu tun, mit den netten Handlungen, mit das, was ich mache. Vielleicht bist du, was super gut sein kann, viel netter, viel freundlicher, sogar vielleicht viel großzügiger als all die Christen, die gerade um dich herum sitzen. Aber vor Gott ist die Frage, habe ich dieses Werk von Jesus Christus angenommen? Hat Gott diese Brille Jesus auf und schaut damit auf mein Leben, weil das bedeutet, alle Schuld ist vergeben. Vor Gott stehe ich dann rein und gerecht da. Nichts verbockt. Alles vergeben. Der dritte Punkt bei Jesaja, und das hängt ganz eng damit zusammen, ist er ein echtes Verständnis der Gnade Gottes. Und ich glaube, wenn wir etwas von dem erfassen, was so unfassbar ist, nämlich von Gottes Gnade, dann bringt uns das zu einer größeren Hingabe. In Jesaja 6 heißt es weiter, doch einer der Seraphe, also einer dieser Engel, flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein, eine Kohle in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Dann berührte er meinen Mund und sagte, und jetzt passiert etwas, was Gnade ist. Sieh, das hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja hat diese Erkenntnis, da ist ein heiliger Gott. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich werde vor ihm nicht bestehen können. Das war dieses Schuldeingeständnis. Gott, ohne dich geht's gar nicht. Und daraufhin kommt dieser Engel und sagt, diese Erkenntnis, die du hattest, dein Eingeständnis vor Gott und wer Gott ist. Und dann kommt dieses Bild mit der glühenden Kohle. Jetzt stehst du rein vor Gott. Deine Sünden sind dir vergeben. Mit einer Berührung der Güte Gottes ist alle Schuld weggetan. Seine Lügen sind vergeben. Sein selbstzentriertes, egoistisches Leben, seine Wutausbrüche vergeben. Jegliche Schuld, all das, was er getan hat, was er ist, alles, was er an Schuld auf sein Leben gelegt hat, von dem vielleicht niemand weiß, aber von dem Gott weiß, sind vergeben. Und das mag schmerzhaft sein, dieser Moment, diese heiße Kohle, die die Lippen berühren. Allein dieses Bild, da denkst du, ich brauche mal ein Glas Wasser. Das ist schmerzhaft. Und ja, sich einzugestehen, ich stehe vor einem heiligen Gott. Ich schaue auf mein Leben und so schön das nach außen aussehen mag, so viel Gutes, wie ich auch tue, am Ende bin ich ein Sünder. Sich das einzugestehen, kann echt schmerzhaft sein. Warum? Weil es mein Ego betrifft. Das, wo wir die letzten 3 Wochen auch drauf geschaut haben, das kann so schmerzhaft sein, sich das einzugestehen. Aber so zu Gott zu kommen, er liebt es, gnädig zu sein und zu vergeben. Im Psalm 103 heißt es, sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Gott sitzt nicht da und sagt, ja, das werde ich dir jetzt auch noch die nächsten 10 Jahre vorhalten, was du alles verbockt hast. Nein, Gott sitzt da und sagt, ich vergebe es dir gerne. Ich tue es weg und ich werde es nie wiedersehen. Ich werde es nie wieder hervorholen. Das, was wir Menschen ja wunderbar können. Übrigens, weißt du noch, was du vor 3 Jahren getan hast? Nein, Gott tut es weg an die tiefste Stelle des Meeres und er holt es nicht wieder hoch. Gott ist kein Angler. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt unsere Schuld und gedenkt ihrer nie wieder. Etwas von Gottes Gnade zu verstehen, verändert alles. So wie diese heiße Kohle der glühende Stein Jesajas Lippen berührt haben, ihn von Schuld gereinigt haben, reinigt das Werk von Jesus am Kreuz und die Annahme dessen all unsere Schuld. Und das zu verstehen, und das ist ja etwas, was man vielleicht Sonntag für Sonntag immer wieder hört, in der Sonntagsschule, in der Kinderkirche und was weiß ich wo, immer wieder. Aber dieser Moment ist etwas, was auch immer wieder passieren kann. Diese Erkenntnis, oh Gott, du hast mich erlöst. Erlöst von dem, was mich knechtet, was mich kaputt macht. Und ich darf in deiner Gegenwart sein. Das versetzt mich in eine andere Lage. Gott, ich bin ganz dein, überall, zu jeder Zeit, alles. Und das Ding ist, das ist ja keine einmalige Entscheidung. Da sage ich nicht, ja, am 22. März 1998, da war das so. Und seitdem läuft mein Leben so und so. Nein, das ist diese tägliche Entscheidung, aufzustehen, den Tag zu nehmen, das Leben zu ergreifen, den Tag, den Gott mir geschenkt hat, meine Gaben zu gebrauchen, zu wissen, dass Gott mich genau zu diesem Zeitpunkt der Geschichte hergestellt hat, weil ich genau zu dieser Zeit ihm die größte Ehre bringen kann. Manchmal denke ich, in dieses Zeitalter, also ein Handy benutze ich ja auch noch, aber ich hätte auch gut 1980 so meine Hauptlebenszeit haben können. Aber nein, Gott hat mich genau zu dieser Zeit gesetzt, weil ich genau jetzt die größte Ehre ihm bringen kann. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht. Ich habe sie gehört, aber ich habe gedacht, das verdeutlicht das nochmal ein bisschen. Was es heißt, Gott zu sagen, hier bin ich, sende mich. In manch einer Kirche gibt es ja so die eine große Holztür und dann steht am Ende des Gottesdienstes, steht der Pfarrer dort und dann laufen die Leute an ihm vorbei und er verabschiedet sie und dann gehen alle Leute vorbei und sagen, oh, danke für die Predigt, das war aber fröhlich heute und das war schön und dann sagt er, ja, Gottes Segen für die Woche, bis zum nächsten Sonntag. Und nun geht es so, dass der Pastor tatsächlich an der Tür steht, die Leute laufen ihm vorbei und ein Mann kommt auch an ihm vorbei und sagt, boah, das war der Hammer. Der ist total berührt, der ist total erfasst von diesem Gottesdienst, scheinbar. Und dann sagt der Pastor, du musst wissen, das hat mein Leben wirklich verändert. Die Antwort ist ja. So, was ist die Frage? Und der Pastor sagt, ah, danke fürs Feedback und Gott segne dich. So, nächster, es stehen viele in der Reihe und denken nur, was war das denn Seltsames? Und in der nächsten Woche die gleiche Situation, stehen wieder viele Leute in der Schlange und verabschieden sich vom Pastor. Und wieder dieser Mann vor ihm, der total bewegt ist, der ergriffen ist und sagt, wow, Pastor, Gott ist so gut, Gott ist so großartig, der ist so genial, das ist der absolute Hammer. Ich möchte dich wissen lassen, die Antwort ist ja. Was ist die Frage? Und der Pastor ist jetzt doch etwas verwirrt und sagt, hey, ich weiß es nicht, aber ich werde mich bei dir melden. Und die dritte Woche steht an. Wieder steht der Mann ganz emotional vor ihm. Der ist total berührt, er ist ergriffen. Und sagt, es ist unfassbar, ich kann es nicht glauben, dass ich hier bin. Dieser Gott, das ist unglaublich. Pastor, die Antwort ist ja. So, was ist die Frage? Viele Menschen wollen irgendwie die Hände geschüttelt haben und der Pastor sagt, okay, weißt du was, wir werden uns nächste Woche auf einen Kaffee treffen. Ich löse mein Versprechen mal ein, weil der Pastor einfach neugierig ist, was dahinter steckt. In der Woche treffen die beiden sich auf einen Kaffee und der Pastor fragt so, was steckt hinter diesem Ding? Was steckt hinter dem, die Antwort ist ja, was soll das? Und dieser Kerl wird wieder emotional und er sagt, hey Pastor, was du verstehen musst, ist, dass ich wirklich ein schlechtes Leben geführt habe. Mein Leben war nicht gut. Da geht die ganze Liste durch. Ich war süchtig. Ich habe meine Frau vernachlässigt, meine Kinder. All das ist unten. Das war alles im Keller. Und dann bin ich in die Kirche gekommen und ich habe diese Botschaft gehört. Und Gott hat mir die Augen geöffnet. Ich habe etwas von seiner Gnade verstanden. Und jetzt schau mein Leben an. Du kannst meine Frau fragen, meine Kinder fragen. Mein Leben ist ein neues. Alles ist anders. Es ist nichts mehr gleich. Pastor, ich muss verstehen, ich muss wissen, was du brauchst. Und die Antwort darauf ist, ja. Was auch immer du brauchst. Nachts um 2 Uhr den Rasen mähen. Jemanden besuchen gehen, für jemanden beten. Etwas geben, was auch immer. Pastor, Gott hat mein Leben so verändert. Ich bin mit allem dabei. Ich bin all in. Die Antwort ist ja. Also, was ist die Frage? Ich bin komplett verfügbar, überall und zu jeder Zeit. Jetzt wisst ihr, was Jan gerne hören möchte nächsten Sonntag. Nein, nicht der Pastor. Die Frage ist, kann ich das zu Gott sagen? Hatte ich diese Begegnung mit Gott, die mein Herz so tief verändert hat, dass ich hingehen kann und sagen kann, Gott, die Antwort ist ja, was auch immer du fragst. Hier bin ich, sende mich. Lass uns doch noch zusammen aufstehen.